Frau Reichenberger, Sie haben Kulturwissenschaften studiert, Sie unterrichten selbst, haben als freie Kuratorin tätig gewesen, haben als Gründungsmitglied von Kunstverein Neu-Berliner NGBK, Neue Gesellschaft für bildende Kunst, agiert. Sie haben auch zahlreiche Führungen, Publikationen und Forschungen gemacht und Sie unterrichten auch selbst an der Hochschule der Künste in Berlin, an der ehemaligen Ostberliner Kunsthochschule, was heute Berlin-Weißensee heißt, aber auch in Dresden. Vielen Dank, dass Sie Zeit gefunden haben für dieses Interview. Sie haben bestimmt große Erfahrungen gesammelt, was es geht, mit den jungen Studenten zu arbeiten und den theoretischen Diskurs nahezubringen. Können Sie uns bitte sagen, im heutigen zeitgenössischen Kunstbetrieb, ist das der Grundstein, das Kennen von Theorie und das Kennen von, sagen wir, Philosophie für den anfangenden Künstler?
Meiner Meinung nach ist immer noch ausschlaggebend für die Karriere eines bildenden Künstlers, dass er konsequent und radikal sich eine eigene grammatikalische, also damit auch wiedererkennbare Sprache erarbeitet. Und ich kann mir vorstellen, und das ist das, wovon ich auch überzeugt bin, dass ein gewisses theoretisches Grundrüstzeug ermöglicht, die eigene Arbeit zu reflektieren, aber auch sie zu radikalisieren. Denn die Kenntnisse um die Geschichte ermöglicht einem natürlich genau zu wissen, worauf man Bezug nimmt und das etwas weiter zu treiben, als möglicherweise bildende Künstler in den 60er, 70ern bereits getan haben. Insofern halte ich es für unerlässlich, diese Brücke zu schaffen und auch gerade in Bezug auf die Stärkung der Öffentlichkeit, dieses wechselseitige Verhältnis der Anerkennung der Kunst und der Öffentlichkeit, dafür ist natürlich Philosophie fast unerlässlich.
Mhm. Sagen Sie, dass Philosophie was Wunderbares ist, das eigentlich hört man immer. Aber wenn man direkt eine Frage stellt, wo soll man anfangen, selten findet man eine Person, die direkt auf einigen Leute aufweist oder auf einige Bücher. Man fängt immer von dem ganzen Komplex an, den man erstmal sich aneignen muss. Wenn ich Sie jetzt wirklich fragen würde, bitte stellen Sie vor, ich fange erst an. Wo soll ich anfangen?
Ich würde tatsächlich bei Philosophen wie Derrida anfangen, dessen Eigentümlichkeit vor allem darin besteht, Fragen zu stellen und sie immer wieder neu zu stellen und sich dabei aber auch auf das Geschichtsvokabular zu beziehen. Und insofern würde ich weniger einen Philosophen nahelegen, der versucht, sehr viele Antworten zu geben, sondern jemand, der dafür steht, für die unbedingte Universität einzutreten und für jemand, der sich und seine Zeitgenossen und auch seine Vorfahren befragt.
Also Sie raten wirklich, mit Derrida anzufangen. Muss man erst wirklich Französisch beherrschen oder kann man sich auch hoffen, dass man von dem Buch, was gerade noch übersetzt ist, auf Russisch, nehmen wir an, die Grammatologie und vielleicht noch einige andere. Man kann von einem Buch herausgehen, in die fremde Sprache, in den Werk des Derridas sich einfinden.
Also ich glaube, dass es im 21. Jahrhundert, in dem wir ja nun leben, es nicht mehr unbedingt der Originalsprache bedarf, sondern tatsächlich die Übersetzung ein hohes Niveau haben, sodass auch eine Übersetzung sehr wünschenswert ist.
Sie unterrichten zurzeit in Berlin an der Universität der Künste und Sie leiten da ein Seminar. Was denken Sie, wie viele von Ihren Studenten haben tatsächlich Derrida rezipiert?
Ich würde sagen, ein ganz kleiner Bruchteil, vielleicht ein Viertel. Allerdings an der HFBK Dresden verhält es sich ganz anders. Aha. Dort habe ich nämlich die Grammatik des magischen Buchstabierens geleitet und biete in diesem Semester die Archäologie des Zukünftigen an Und dort findet eine Fortführung der Derrida-Lektüre statt, aber in Bezug auf die bildende Kunst und auf die eigene Sprache, die es herauszubilden gilt.
Sie haben eine Erfahrung von Unterrichten in verschiedenen Städten, sowohl von ehemaligen Ostdeutschland, also sagen wir von Ostblockländern, wie auch zum Beispiel in West-Berlin, HDK. Könnten Sie sagen, dass in verschiedenen Städten sind verschiedene Herangehensweisen von Unterrichtsmethodik? Sagen wir, in Berlin muss das alles effizient und schnell und nach irgendwelchen Parametern des Erfolgs funktionieren, und im Westen, im Osten versucht man sich noch richtig in die Theorie einzufühlen, oder nimmt man sich die ganzen theoretischen Basis als was Fremdes und deswegen was Studiumswürdiges mehr an?
Also die Erfahrung, die ich machen konnte, sowohl als Studentin als jetzt auch als Lehrende, ist, dass es weniger sich vielleicht auf die Achse Ost-West begründet, die unterschiedliche Herangehensweise der Studenten, sondern vielmehr, ob man in einer großen Stadt ist mit viel Angebot oder in einer kleinen Stadt. Zum Beispiel in Dresden ist es tatsächlich so, dass die Angebote, die von den Lehrenden gemacht werden, von den Studenten eigentlich aufgesogen werden wie ein nasser, wie ein trockener Schwamm, die danach sich unglaublich glücklich schätzen, neue Dinge zu erfahren. Und dort ist es viel wichtiger, wenn man jetzt zum Beispiel an den Künstler Chumbal Desari denkt, der damals auch in seiner Universität, als er unterrichtet hat, mit einem Koffer gekommen ist, mit den neuesten Ausstellungskataloge und Rezensionen beispielsweise aus Europa. Und damit seine Studenten einfach immer besser informiert waren als andere in den USA.
Mhm. Frau Reichenberger, Sie haben selbst promoviert über ästhetische Praxis. Mhm. Und wenn man eine Liste schaut von den Arbeiten, die Sie geleistet haben, ist man kann, ich hoffe, einen Schwerpunkt setzen, und ich werde da nicht falsch in meiner Schätzung, auf Aktionskunst, auf Praxis, auf eigentlich sehr lebendige Kunstformen. Kann man auch dann sagen, dass man kann wirklich mit der Theorie anfangen, die wirklich heute entsteht, ohne großen Akzent setzen auf historische, auf den Vorlauf, und richtig in diesem Schaffensprozess und der Rezeption von den heute entstehenden Diskussionen praktisch sich einleben und einbewegen? Würden Sie sowas auch schlagen können, den Studenten?
Würde ich sofort unterstützen. Ich habe mich gerade gestern wieder anlässlich unseres Interviews unterhalten, unseres Gespräches mit den Studenten an der UdK, und dort wird häufiger doch der Aspekt vermisst, dass die Lehrende sich zu sehr auf die Kunst der 60er Jahre, zu sehr auf die Moderne konzentrieren und viel zu wenig die aktuellen zeitgenössischen Positionen zur Position stellen. Und daher versuche ich tatsächlich meistens ein generationsübergreifendes Angebot zu schaffen und in meinem Semester und in meinen Seminaren zu integrieren.
Aus meinen Studiumzeiten möchte ich ein Beispiel bringen und nach Ihrer Meinung fragen. Und zwar, ein befreundeter Künstler hat systematisch erste 20 Tage jeden Monat die aktuellen Kunstzeitschriften gewidmet und in den restlichen 10 Tagen mit eigener Kunstproduktion auf diese Diskussion versucht zu reagieren. Kann man sagen, dass ähnliche Proportionalisierung von theoretischen und praktischen Arbeiten ist richtungsweisend heute?
Wenn man den aktuellen Markt sieht, wo die Dominanz der Malerei ganz stark ist, wäre dem zu widersprechen, aber ich persönlich glaube, langfristig und nachträglich wird es so sein, wie Sie das gerade vorgestellt haben.
Mhm. Sagen Sie, wenn Sie schon die Malerei den Begriff für Malerei benutzen. Wenn man Interviews oder Präsentationen von ganz bekannten zurzeit deutschen Malern nimmt, Neo Rauch oder Franz Ackermann, eigentlich findet man sehr selten theoretische Diskurse oder irgendwelchen Bezug auf Philosophien. Meistens Leute erzählen auf eine eigene Wünsche, man erzählt auf eine eigene Geschichte, und eigentlich wird dann die Erfolg thematisiert. Widerspricht das nicht eigentlich den Ansatz, dass man wichtig, dass man sehr wohl Theorie und Philosophie benutzen muss, um eine eigene Karriere zu gestalten.
Ich glaube tatsächlich, dass es nochmal Unterschiede gibt innerhalb der Gattung. Das bedeutet, dass konzeptuelle Künstler sich vielleicht tatsächlich mehr mit Theorie auseinandersetzen. Aber wenn man einen Maler wie Daniel Richter zum Beispiel ins Feld führt, dann merkt man sehr wohl, dass er ungemein gebildet ist und in allen möglichen Bereichen, genau im Pop- und Trash-Bereich, aber auch in philosophischen Bereichen, und das in Interviews und in seiner Malerei zur Sprache kommt.
Würden Sie dann sagen, dass ein moderner Künstler ist eher ein Phänomen, der erklärungsbedürftig ist, oder ist ein Intellektueller, der selbst agiert? Also Manipulator oder Aktualisator ist?
Das ist sehr schwierig, weil im Moment gehen die Fragen immer so auf das Bipolare. Ich würde sagen, dass ein Künstler durchaus immer eine Vorbildfunktion hat, weil er etwas voranbringt. Und das zeichnet ihn dann ja auch tatsächlich aus, dass er diese Etikette Künstler von der Gesellschaft überreicht bekommt. Weil das ist ja eine Sache, wenn man studiert an der Universität, und man lässt sich sozusagen in bildender Kunst ausbilden. Oder ob irgendwann die Würdigung von der Öffentlichkeit stattfindet, indem man als bildender Künstler rezipiert und diskutiert wird.
Frau Reichenberger, Sie selbst haben aber auch Kunst gemacht. Und soweit ich aus Ihrem CV sehen kann, haben 1990 sogar einen Nachwuchsförderungspreis bekommen für Videoarbeit. Ja. Wie ist dann gekommen, dass Sie künstlerische Tätigkeit dann zugunsten theoretischer Tätigkeit oder Analyse verworfen haben oder erstmal zur Seite gelegt haben?
Ich glaube tatsächlich, dass mir ein Stück weit die eigene Überzeugung gefehlt hat, das künstlerische Werk wirklich bis zur Eigenständigkeit voranzutreiben. Dass man ein Künstler sein kann, der das Glück hat, bis 40 gefördert zu werden, Stipendien zu erlangen, halte ich für möglich, wenn man nicht ganz untalentiert ist oder nicht ganz unvorgebildet. Aber wenn man den Anspruch an sich selber hat, wirklich gute, präzise Kunst zu machen, dann hängt es sehr von der Persönlichkeit ab, ob man vielleicht das mitbringt, aber auch, ob man sich das zutraut. Und in meinem Feld war für mich gerade das kuratorische Arbeiten, was durchaus eine Verbindung hat, eine Art Brückenfunktion zwischen Theorie und Praxis, eine Möglichkeit, womit ich diese Hoffnung verbunden habe, dass das kreative Potenzial und dieses schöpferische Potenzial noch eingelöst werden kann.
Sie haben ein sehr wichtiges Thema jetzt angesprochen, das Förderung von Künstlern. Daraus würde ich zwei Fragen leiten. Die erste ist eine ganz aktuelle. Zu welchem Grad muss im Unterrichtsprozess selbst der Wechsel, der stattfindet, von Hochschulen als staatlich unterstützten autonomen Institutionen, was wir gewohnt sind eigentlich und noch von unseren Studienzeiten vielleicht kennen, zu Unternehmen, die Dienstleistung bieten, in Betracht genommen werden. Also praktisch das Wechsel von der Hochschulstruktur selbst, bringt das irgendwie einen Zwang, anderes zu unterrichten?
Es ist zu beobachten, dass dieser Zwang eintritt. Es gibt ja mittlerweile durch die Umstellung von Bachelor und Master werden Klausuren geschrieben, die Studenten müssen Protokolle von Vorlesungen mitschreiben. Und während ich irgendwie immer noch die idealistische Überzeugung habe, dass man die Studenten tatsächlich über andere Aufgaben und über spannende Programme fesseln kann. Und auch durch ein Vertrauen, das man ihnen schenkt. Wenn beispielsweise die erste Reaktion ist auf einen philosophischen Text, das ist zu schwer, wie kann ich mir das Vokabular von Autonomie, Aura erarbeiten, dass man bestimmte Brücken bietet, auf das historische Wörterbuch der Philosophie verweist, bestimmte PDF-Texte direkt an die Studenten schickt, und das erleichtert ja die heutige Zeit ungemein, diese viel stärkere Möglichkeit der Zusammenarbeit. Also ich glaube, es gibt andere Formen als die des Protokolls und der Klausur, die genauso gut und sinnvoll ist für Studenten.
Und Sie haben es nicht erlebt, dass jemand sagt, jetzt habe ich 3 Jahre, ich muss jetzt trainiert werden für einen Profi, der überleben kann, der agieren kann. Ich hätte gerne eher ein Training in Rhetorik und Körpersprache und wie man Leute überzeugt, als schwere philosophische Texte, die man erstmal 2 Jahre lang lieber zweimal lesen kann und lieber in Originalsprache.
Ich glaube, das kann keinem schaden, ein paar Rhetorikkurse zu machen, und dieser Wunsch, der überfällt vielleicht den einen oder anderen, unabhängig seiner Profession, regelmäßig.
Und meine zweite Frage, angehend an den Topic von Forderung, was ich angesprochen habe. Heutzutage, wenn immer weniger Gelder da sind und immer viele Reize und immer viel Sachen zu tun ist, wenn ein Student Sie fragen würde, was soll er als erstes beherrschen? Eine Englisch, gute englische Sprache, um zu kommunizieren überhaupt, eine Website-Gestaltung, um sich irgendwie präsent zu machen, oder soll er den poststrukturalistischen Diskurs beherrschen, damit er auch mit den anderen Leuten auf richtigem Niveau sich kommunizieren kann?
Na, ich würde für erstes und drittes plädieren und tatsächlich etwas wie die Gestaltung einer Webpage, das würde ich doch dann anderen Leuten überlassen, denn das kann ja dann auch wieder in Zusammenarbeit mit anderen Personen gemeinsam mit dem Künstler erarbeitet werden. Aber um Englisch und bestimmtes theoretisches Rüstzeug wird er nicht herumkommen.
Könnten Sie auch nennen, welche theoretische Disziplinen sollten unterrichtet werden? Abgesehen von Philosophie selbst.
Na, kunsttheoretische Texte. Weil auffällig ist ja auch, dass im Gegensatz zu einem geisteswissenschaftlichen Studiengang, wenn man jetzt am Anfang die Referatsthemen bespricht, ganz auffällig ist, dass viele Studenten gerne künstlerische Positionen vorstellen, aber sich häufig nicht zutrauen, kunsttheoretische Bücher vorzustellen. Und ich glaube aber, dass auch dieses Vertrauen gestärkt werden kann. Und auch die Literatur, also jemand wie Marlene Strerowitz, jemand wie Christian Kracht, ist durchaus sehr spannend, das zu behandeln. Beispielsweise, wenn man Künstlerinterviews anbietet.
Sagen Sie bitte, können Sie auch sagen, dass zeitgenössische Kunst ist eine autonome Sprache ist, die man mit Common Sense gar nicht begreifen kann, und sie erstmal, man soll sich erstmal lernen, diese Sprache zu sprechen? Oder kann man als Outsider, wenn man begabt ist, wenn man überzeugt ist, wenn man was zu sagen hat, sehr wohl da mit Fuß zu halten?
Ich glaube, dass es nicht nur an eine Vorbildung gebunden ist, sondern durchaus auch an eine Generationsfrage, ähnlich wie es sich mit der Musik verhält. Es gibt bestimmte Geschmacksrichtungen, die zu einem bestimmten Alter auf welcher mysteriösvollen Weise stärker Beachtung finden. Und vielleicht ist es in dem Fall eher ein intuitiver Zugang, und danach kann das eben ausgebildet werden.
Sagen Sie bitte, Sie haben in Berlin ein Projekt geleitet, der um Alexanderplatz handelte, und da waren 15 Künstler integriert aus Berlin und aus Dänemark. Fühlen Sie auch zwischen verschiedenen Ländern Unterschiede? Oder da kann man sagen, dass die Künstler heute sich immer kommunizieren können und eigentlich die gleiche Thematik behandeln?
Ich finde, dass die Unterschiede zwischen den Ländern glücklicherweise noch enorm sind. Das betrifft genauso Deutschland, Frankreich oder Ungarn, Deutschland und auch Dänemark und Deutschland. Denn Dänemark geht es aus unserer Sicht ja noch ungemein gut, und dementsprechend ist eigentlich wunderbar, dass dort noch ein viel sozialistischeres Gefühl herrscht und ein Gutmenschgefühl herrscht, als hier sozusagen es zu entdecken ist.
Also Sie finden, dass das Unterschiedlichkeit ist ein Vorteil und
absolut,
kein Problem.
Absolut.
Frau Rachenberger, ich bedanke mich für den Interview. Dankeschön. Und ich wünsche Ihnen weiterhin viel Kraft mit Studenten beim Lehren ihre Wissen und ihre Überzeugung zu vermitteln. Danke sehr.
Herzlichen Dank.